Manchmal merkt man erst mit der Zeit, dass eine Beziehung nicht mehr trägt. Man lebt noch zusammen, aber eigentlich nur noch nebeneinander. Gespräche werden zu Streit, Nähe zu Distanz. Irgendwann steht die Entscheidung im Raum. Es geht so nicht mehr. Eine Trennung, vielleicht eine Scheidung. Für Eltern mit Kindern ist das kein klarer Schnitt. Denn auch nach der Trennung bleiben sie Familie. Kinder stehen oft mitten im Konflikt. Sie spüren Spannung, unausgesprochene Vorwürfe, Loyalitätsdruck, auch wenn sie nicht alles verstehen. In der Schweiz sind jedes Jahr über 12.000 Kinder direkt von einer Scheidung betroffen. Rechnet man Trennungen unverheirateter Eltern dazu, dann sind es sogar deutlich mehr. In dieser Folge sprechen wir darüber, was Trennungs- und Scheidungskonflikte für Kinder bedeuten und vor allem, was Eltern tun können, um ihre Kinder zu schützen und welche Hilfe es gibt, wenn es allein nicht mehr geht. Ich bin Nadja Hugle, Podcast-Host von Psychoversum und moderiere durchs Gespräch. Und damit herzlich willkommen im Psychoversum, dem Podcast der Psychiatrie Basel-Land. In jeder Folge beschäftigen wir uns mit Themen der psychischen Gesundheit, sprechen mit ExpertInnen der PBL und versuchen, die Fragen zu klären, die uns alle bewegen. Auch wenn wir mit Fachpersonen sprechen, richtet sich dieser Podcast an alle, die mehr über psychische Gesundheit erfahren möchten. Ganz ohne Vorkenntnisse. Als Experte ist heute Benedikt Weizenegger anwesend. Benedikt, schön, dass du heute hier bist. Möchtest du dich einmal selbst kurz vorstellen?
Ja, gerne. Danke für die Einladung, Nadja. Mein Name ist Benedikt Weizenegger. Ich habe in Basel studiert und habe dann stationär und ambulant in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet. Dann in verschiedenen Stationen und im 2016 bin ich dann wieder zurück zur PBL gekommen und bin dann 2020 Kader geworden und seit 2023 leite ich die Kinder- und Jugendforensik der KJP.
Wenn Eltern sich trennen, dann verändert sich für Kinder oft das gesamte Sicherheitsgefühl. Aus psychologischer Sicht ist das eine massive Umbruchssituation, unabhängig davon, wie ruhig eine Trennung nach außen wirkt. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, was psychisch bei Kindern passiert, wenn Eltern sich trennen.
Also grundsätzlich geht es mal darum, in welcher Phase von der Trennung befindet sich die Familie zusammen mit den Eltern und den Kindern. Kinder haben im Grundsatz eigentlich sehr gerne Kontinuität. Jegliche Trennung ist ja für die Kinder eine Herausforderung. Die Trennung an und für sich ist ja nicht die Entscheidung der Kinder selber, sondern die Entscheidung der Eltern, sich zu trennen. Die Kinder hätten sich eigentlich vielleicht gewünscht, dass es weitergeht, je nach Familienkonstellation. Also für die Kinder ist eigentlich die ganze Situation eine Riesenbelastung, dass sie sich mit einer neuen Familiensituation, mit zwei unterschiedlichen Wohnwelten, belasteten, emotional beeinträchtigten Eltern auseinandersetzen müssen, eigene Gefühle unter einen Hut bringen müssen. Also kurz gesagt, es ist eine Riesenanpassungsleistung für die Kinder. Und bei den Kindern und Jugendlichen selbst besteht meistens eine große emotionale Verunsicherung.
Jetzt ist es ja doch so, dass Kinder auch unterschiedlich auf dieselbe Situation reagieren können. Woran liegt das?
Das liegt einerseits individuell an den Kindern. Um zu erklären, wie ein Kind emotional auf eine herausfordernde Situation reagiert, gibt es so in der Psychiatrie das biopsychosoziale Modell. Daneben aber ist das Kind ja nicht unabhängig, sondern also autonom unterwegs, sondern mit den Eltern auch noch. Dann spielt auch eine Rolle, wie gehen die Eltern als Modell, als Rollenmodell damit um, dass jetzt diese Trennung im Raum steht. Gehen sie vorbildlich damit um? Haben sie selbst eigene emotionale Beeinträchtigungen, die sie den Kindern zeigen oder im besten Fall eben weniger zeigen, sondern eher eine souveräne und überlegene Haltung einnehmen können? Also um deine Frage zu beantworten, man kann sie eigentlich nicht wirklich so genau exakt beantworten. Die Reaktionen der Kinder sind immer sehr unterschiedlich.
Welche grundlegenden Bedürfnisse geraten denn in dieser Phase besonders unter Druck?
Kontinuität, der Wunsch nach Kontrolle von den Kindern, das gerät vor allem unter Druck. Kinder wünschen sich eigentlich ja eine vertraute, sichere und konstant bietet das Umgebung. Also eine Umgebung, die vorhersehbar ist und für die sie im Alltag keine Veränderungen, keine neuen Herausforderungen darstellt. Das sind so die Bedürfnisse, die da hauptsächlich beeinträchtigt sind. Dann aber auch das Bedürfnis von Sicherheit. Also wenn die Eltern in einer Trennung, oder ist für die Eltern das auch eine große Herausforderung, die eigenen Gefühle zu regulieren. Das Bedürfnis nach Sicherheit könnte da sehr beeinträchtigt werden. Das sind so die zwei hauptsächlichen Bereiche, die ich als Beeinträchtigung sehe für die Kinder.
Und woran erkennt man denn, dass es einem Kind emotional dann trotz der Trennung noch gut geht?
Wenn die Kinder sich so weiterentwickeln, dass sie ihre, wir nennen das Entwicklungsaufgaben, weiter nachgehen, der Schule sich weiter konzentrieren können, die Hobbys weiterverfolgen, mit ihren Freunden im Kontakt stehen und es einigermaßen so weitergeht wie zuvor mit den Kindern, auch wenn sie jetzt unterschiedliche Wohnorte vielleicht haben oder wenn die Familiensituation neu sich präsentiert und die Kinder sich darin anpassen müssen. Ja, ist einfach der Dreh- und Angelpunkt dieser, dass man schaut, ob die Kinder so die Alltagsherausforderungen, die sie vorher gemeistert haben, ob sie diese weiter meistern können.
Für Kinder ist eine Trennung ja kein einzelner Moment, sondern mehr ein Prozess. Und leider bleiben bei etwa 10-25% der getrennten Eltern die Konflikte länger als die übliche Anpassungszeit von bis zu 2 Jahren bestehen. In rund 5-8% der Fälle entwickelt sich die Familie sogar zu einer sogenannten Hochkonfliktfamilie, wenn die elterlichen Konflikte länger als 2 Jahre intensiv andauern. Und je nach Phase zeigen sich also unterschiedliche Belastungen und unterschiedliche Risiken. Wie erleben Kinder die Zeit vor der Trennung, wenn Spannungen bereits da sind?
Da gibt es keinen großen Unterschied zwischen, wenn die Eltern sich trennen oder sonst Belastungen da sind. Kinder und auch Jugendliche orientieren sich emotional immer an ihren nächsten Bezugspersonen. Und wenn diese belastet sind, jetzt beispielsweise durch eine anstehende Trennung oder durch die persönliche Ambivalenz der Eltern, ob sie sich jetzt trennen sollen oder nicht, so in dieser Vortrennungsphase sind halt primär die Eltern auch mit ihren eigenen Gefühlen sehr beschäftigt. Sie haben nicht mehr die gleichen Ressourcen, sich um die Kinder zu kümmern, sich um die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder zu kümmern. Und ja, ich denke, das stellt für die Kinder in der Vortrennungsphase die größte Herausforderung dar, dass sie merken, dass die Eltern mit sich selbst beschäftigt sind. Und je nach Alter gehen die Kinder dann auch unterschiedlich damit um.
Du hast in unserem Vorgespräch auch noch erwähnt, dass Trennungen in der Regel nie aus heiterem Himmel kommen, also zumindest nicht für die Kinder. Kannst du das nochmal näher ausführen?
Also es gibt natürlich die Einzelfälle, bei denen die Kinder total vor den Kopf gestoßen sind und sie gar nichts gemerkt haben. Aber in der Regel sind die Kinder ja sehr emotional bezogen auf ihre Eltern. Sie spüren, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Sie können das aber beispielsweise nicht wirklich einordnen. Was ist denn los? Und diese Unsicherheit überträgt sich auch dann auf die Kinder und die persönliche emotionale Befindlichkeit der Kinder. Das kann sie verunsichern, kann Symptome generieren, muss aber nicht. Die Kinder können sich zusammenreißen und den Alltag weitermachen, eine Anpassungsleistung bringen. Also das ist sehr unterschiedlich, wie da die Kinder auf solche Belastungen der Eltern reagieren. Aber die Kinder meistens spüren, dass da etwas nicht in Ordnung ist, dass etwas nicht so läuft, wie es sollte, die Eltern weniger Zeit für sie haben und mit ihren eigenen Themen sehr beschäftigt sind. Oftmals ist es dann auch so, dass die Kinder sich sehr zurückhalten, sich sehr zurücknehmen eine gewisse Zeit, solange sie das können, sich anpassen, nicht Probleme machen wollen, weil beispielsweise die Eltern nicht mehr so viel Geduld haben wie vorher, schneller, wütender reagieren. Also wenn sie jetzt zum Beispiel im Kindergartenalter wären, würden die Kinder dann auch wirklich versuchen, weil sie auch die Probleme der Eltern sehr auf sich beziehen, sie sind da sehr, noch sehr im egozentrischen Weltbild unterwegs, würden sie sehr versuchen, sich anzupassen, keine Probleme zu generieren, weil sie oftmals den Gedanken haben, so ein typischer Gedanke wäre, meine Eltern hätten weniger Streit und weniger Konflikte, wenn ich mich anständig verhalten würde. So. Also da ist sehr, the locus of control sind die Kinder dann sehr bei sich und die Verantwortung sehr bei sich. Und wenn das halt etwas ist, das in einen chronischen Streit hineinmündet, dann kann das auch die Kinder sehr überfordern.
Du hast vorhin noch das Alter der Kinder erwähnt. Vielleicht kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen. Welche Rolle spielt denn das Alter von Kindern bzw. Jugendlichen? Und gibt es da eben typische Zeiträume, wo die Kinder verletzlicher sind?
Ja, so wie die Kinder eine Trennung der Eltern verarbeiten, hängt schon auch vom Alter ab. Zum Beispiel die ganz kleinen Kinder, so Säugling bis irgendwie 3-2 Jahre, die sind sehr auf der Beziehung vom Elternteil orientiert. Und wenn dann eine verlässliche und enge Bezugsperson weg ist, durch die Trennung zum Beispiel, dann kann das die kleinen Kinder und Babys sehr irritieren. Die zeigen dann vermehrt anklammerndes Verhalten, probieren beim Elternteil zu bleiben, starke Schwierigkeiten mit Trennungen, so zum Beispiel. Dann, wenn sie ein bisschen älter werden, so Richtung Kindergarten bis so Anfangsprimarschule, dann ist sehr dieses Thema, dass sie sich selbst die Schuld geben, wenn Mama und Papa Streit haben. Meistens sind es ja dann auch unterschiedliche Erziehungssituationen, die Streit generieren. Also der Erziehungsalltag mit Kindern ist anstrengend und mitunter auch nicht nur schön. Und das gibt dann auch Streit. Dann haben die Eltern zwischeneinander Streit. Der Kindergärtner und der so frühe Primarschulalter bezieht das sehr auf sich. Und dann so Primarschulalter geht es dann sehr darum, dass die Kinder von der kognitiven Reife her mehr versuchen zu verstehen, warum und wieso ist denn das so. Aber sie sind eben auch noch sehr am Gegenüber und den Gefühlen vom Gegenüber sehr ausgeliefert, schwingen dann extrem mit dem Elternteil, mit dem sie gerade sprechen. Also das kann halt diese Auswüchse auch annehmen oder diese Schwierigkeiten auch annehmen, dass ein Kind gegenüber dem einen Elternteil A sagt und gegenüber dem anderen Elternteil B. Also das zum Beispiel, ich möchte bei dir wohnen, Mama, und wenn es dann beim Papa ist, ich möchte bei dir wohnen, Papa. Solche Dinge sind dann ein größeres Problem auch für die Eltern, erst recht, wenn die nicht miteinander sprechen können und das ausdiskutieren können. Also eben diese Kinder versuchen dann auch zu verstehen, sind aber nicht in der Lage, sich emotional davon loszulösen, von den Gefühlen vom Gegenüber. Sie sind hochloyal diesem Elternteil, bei dem sie gerade sind. Dann, wenn sie dann wieder älter werden, kommt auch eine emotionale Reifung noch mit dazu. So ab dem 12. Lebensalter, man kann vielleicht dort auch wieder ausdifferenzieren, so spätes Primarschulalter, Anfangspubertät ist es dann auch sehr so diese Parentifizierung, dass sie, wenn sie merken, dieser Elternteil muss viel weinen, dann versuchen sie das sehr stark zu trösten. Sie werden zu einem Partnerersatz so quasi, also im Extremfall. Sie merken auch, wenn der Vater verzweifelt ist, weil die Regelung mit den Finanzen nicht funktioniert, oder sie merken dann, wenn Mama immer weinen muss, und schwingen dann mit diesen Gefühlen sehr stark hinterher und möchten dann auch sehr viel Verantwortung übernehmen, um diesem Elternteil auch zu helfen. Und dann, wenn sie dann wieder reifer werden, also dann Pubertät bis 18 Jahre, dort ist es dann für die Kinder oder Jugendlichen eher möglich, sich auch von den Gefühlen loszulösen und dann differenziertere Sichtweisen über die Familie zu generieren oder auch eigene Haltungen und Wünsche zu formulieren, die dann auch ausdifferenzierter sind. Also für uns ist das immer einfacher, mit Jugendlichen zu sprechen, weil da der Wille des Kindes viel höher gewichtet wird, jetzt zum Beispiel in Gutachten oder so. Und mit kleineren Kindern kann man eigentlich der Wille des Kindes und die Loyalität zu einem Elternteil nur sehr schwierig voneinander trennen, also so vor dem 12. Lebensalter. Und was mir jetzt gerade spontan einfällt dazu, ist halt auch, es gibt auch diese sehr schlechten Verläufe, oder wenn jetzt die Eltern die ganze Zeit gestritten haben, dann ist das Jugendalter auch so ein typisches Alter dafür, dass dann die Kinder und dann die Jugendlichen sich auch von beiden Elternteilen distanzieren und dann nicht mehr zu Hause leben möchten, Platzierungen oder bei Verwandten unterkommen, wird dann ein größeres Thema.
Du hast das Stichwort Loyalität vorhin schon kurz genannt. Viele Kinder geraten eben in einen inneren Konflikt, wie du auch beschrieben hast. Sie lieben beide Eltern und fühlen sich trotzdem gezwungen, Partei zu ergreifen. Sie spüren Spannungen, unausgesprochene Erwartungen, oft das Gefühl, sich entscheiden zu müssen. Psychologisch ist das eine enorme Belastung, denn Kinder sind auf beide Eltern emotional angewiesen und übernehmen in Konfliktsituationen häufig Verantwortung, die eigentlich nicht zu ihnen gehört. Sie wollen trösten, vermitteln, ausgleichen oder verschwinden innerlich, um niemanden zusätzlich zu belasten. Vielleicht kannst du diesen Loyalitätskonflikt, den wir vorhin schon kurz angesprochen haben, vielleicht kannst du den nochmal näher beschreiben, wie der sich dann im Alltag von den Kindern konkret äußern kann.
Also der Loyalitätskonflikt ist vor allem so im Primarschulalter ein größeres Problem, weil auch dort die Kinder, je nachdem, das große Bedürfnis haben, mitreden zu wollen, auch sich positionieren zu wollen, aber sie auch die Konsequenzen von solchen Entscheidungen langfristig gesehen nicht wirklich einschätzen können. So ein typisches Beispiel ist, dass ein primarschulaltiges Kind unter der Woche bei der Mutter lebt, auch spürt, ja, die Mutter und der Papa, die haben es nicht so gut miteinander, die haben Mühe miteinander, diese finanziellen Themen zu besprechen und zu regeln. Mama ist zum Teil genervt, wenn der Papa wieder eine Mail geschrieben hat oder eine SMS oder der Anwalt vom Papa wieder was der Anwältin von der Mama geschickt hat. Und das spüren dann die Kinder auch und merken dann, weil sie ja noch nicht sich emotional auch so loslösen können von den Eltern, dass sie da stark auch mitschwingen und sich auf die Seite begeben vom einen Elternteil. Und sie haben auch ein großes Bedürfnis zu verstehen. Sie sind kognitiv eher dann in der Lage, auch differenziertere Gedanken zu machen, möchten das begreifen, warum und wieso, dass das so ist, dass die Eltern das nicht hinbekommen. Und je nachdem, wie dieser präsente Elternteil dann dem Kind das erklärt, führt das dann stark dazu, dass das Kind sich loyal zu diesem präsenten Elternteil verhält. Auch weil es den Wunsch verspürt, die Gefühle dieses Elternteils zu regulieren. Die Mama ist traurig, weil dieser Brief wieder gekommen ist. Und das Kind möchte dann auch helfen, diesem Elternteil Mama zu trösten jetzt und bei diesem Beispiel zu bleiben. Und am Wochenende geht es dann zum Papa oder unter der Woche auch dann zum Papa, je nachdem, wie das geregelt ist. Und das Kind hört dann die komplett gegenteilige Sichtweise, merkt dann uiuiui, also so habe ich das ja noch gar nicht betrachtet. Ja, das hat auch was und ist dann total wieder im Wechselbad mit den Gefühlen beim anderen Elternteil. Und all diese Gefühlsmengelage kann das Kind eigentlich für sich alleine gar nicht mehr so richtig gut regulieren, weil es am Schluss ja eigentlich auch beide Eltern gern haben möchte. Und jetzt, wenn die Eltern ungünstig reagieren und diese Loyalität vom Kind noch befeuern, dann hat das wieder sehr negative Auswirkungen für das Kind, weil es mit diesen ambivalenten und widersprüchlichen Gefühlen nicht wirklich zurechtkommen kann.
Welche langfristigen psychischen Folgen hat das denn, wenn so ein Loyalitätskonflikt dann auch ungelöst bleibt über Monate, Jahre hinweg?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also die Kinder, und das ist immer in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, oder die Kinder reagieren auf gleiche Auslöser sehr unterschiedlich. Und wir teilen das ein in internalisierende Symptome und externalisierende Symptome. Das kann beides sein.
Kannst du das näher beschreiben, was internalisierende und externalisierende Symptome jetzt genau bedeuten?
Bei den internalisierenden Symptomen geht es darum, dass die Kinder so die Problematik mit sich selbst ausmachen, die Symptomatik eher nicht nach außen geht, sondern nach drinnen, bei sich selbst bleibt, im Sinne von niedergestimmten Emotionalität, Unsicherheiten, Ängsten, bin ich eine gute Tochter, bin ich ein guter Sohn, was denkt jetzt echt meine Mama, jetzt kann ich mich nicht mehr konzentrieren in der Schule, das gibt wieder Stress zu Hause, weil die Noten nicht so gut sind, was denken die dann? Und es ist mehr so nicht von außen sichtbar, kann man vielleicht gut zusammenfassen, das Internalisierende. Die externalisierenden Symptome sind eben, dass die Emotionalität geht nach draußen, das ist beobachtbar, das ist sichtbar, direkt, oder die schreien rum, die machen was kaputt, die sind frech, die werfen Dinge nach der Person, die schreien dich an, die greifen, werden vielleicht handgreiflich, solche Dinge. Aber was es auch sehr oft gibt, was sehr unspezifisch ist von den Symptomatiken her, sind auch diese Konzentrationsschwierigkeiten, die dann auftreten können. diese psychosomatischen Schwierigkeiten wie Bauchschmerzen, ohne dass jetzt die Kinderärztin ein somatisches Korrelat findet, Kopfschmerzen, also sämtliche Schmerzproblematiken. Ja, so diese psychosomatischen Probleme sind auch ein Hinweis darauf, dass die Kinder diese Trennung nicht gut verarbeiten.
Um diese Dynamiken vielleicht mal greifbarer zu machen, schauen wir uns jetzt ein fiktives Fallbeispiel an, das auf realen Mustern aus Beratung und Abklärung hochkonflikthafter Trennungsfamilien basiert. Lina ist 9 Jahre alt und lebt in einem Dorf im Kanton Baselland. Sie ist ruhig, aufmerksam, eine von denen, die viel wahrnehmen und wenig sagen. In letzter Zeit wirkt sie müde. Besonders gegen Ende der Woche klagt sie über Bauchschmerzen. Lina selbst weiß nicht genau warum. Sie weiß nur, dass dieses Gefühl oft dann kommt, wenn das Wochenende näher rückt. Ihre Eltern haben sich vor 3 Jahren getrennt. Seitdem bewegt sich Lina zwischen 2 Haushalten, 2 Atmosphären, 2 Arten auf die Welt zu schauen. Bei der Mutter Sarah ist der Alltag klar strukturiert. Schule, Hausaufgaben, Abendessen. Sarah beobachtet ihre Tochter genau und merkt, wie sich ihre Stimmung verändert, je näher das Wochenende rückt. Für sie ist klar, dass das kein Zufall ist. Um vorbereitet zu sein und ernst genommen zu werden, beginnt sie, alles festzuhalten. Nachrichten, Absprachen, Uhrzeiten. Nicht aus Streitlust, sagt sie, sondern aus Verantwortung. Der Vater, Thomas, erlebt Lina anders. Wenn sie bei ihm ist, wirkt sie gelöst. Sie lachen, reden, schauen gemeinsam Serien. Für ihn sind die Wochenenden ruhig, fast normal. Seit der Trennung fühlt er sich jedoch unter ständiger Beobachtung. Deshalb spricht er wenig mit Sarah, aus Angst, dass jedes Wort den Konflikt weiter anheizt. Zwischen diesen beiden Welten steht Lina. Sie hat gelernt, Stimmungen genau zu lesen. Bei der Mutter spürt sie die Anspannung, also sagt sie Dinge, die beruhigen. Beim Vater merkt sie, wie wichtig es ihm ist, als guter Vater gesehen zu werden. Also sagt sie auch dort Dinge, die beruhigen. Beides fühlt sich richtig an und gleichzeitig bleibt dabei etwas von ihr selbst unausgesprochen. Am schwierigsten sind die Übergaben. Sonntagabend, kurzer Blickkontakt, viel Ungesagtes. Die Eltern reden zu viel oder gar nicht. Lina steht dazwischen, wird still, ihr Bauch meldet sich. Sie weiß, jetzt darf sie nichts falsch machen. In der Schule fällt Lina auf, weil sie leiser geworden ist. Die Lehrerin bemerkt ihre Müdigkeit, die Bauchschmerzen, die nachlassende Konzentration und meldet ihre Beobachtung weiter. Eine Abklärung beginnt. Erwachsene sprechen über Regeln, Übergaben und Kommunikation. Jede Seite bringt ihre Sicht mit. Lina sitzt ruhig da, beantwortet Fragen höflich. Sie sagt, dass sie beide Eltern liebt, dass sie niemanden enttäuschen will, dass es manchmal schwierig ist, immer dazwischen zu stehen. Während sie spricht, reibt sie sich unbewusst den Bauch. Was sie sich wünscht, sagt sie nicht laut. Vielleicht, weil sie gelernt hat, dass ihre Aufgabe nicht das Wünschen ist. Sie wartet nicht darauf, dass jemand gewinnt. Sie wartet darauf, dass es leiser wird. Kannst du Bezug zu diesem Fallbeispiel nehmen? Was passiert hier?
Lina ist in einem Loyalitätskonflikt zwischen den Eltern. Sie spürt sehr viel von beiden. Sie ist eine feinfühlige Person. Sie hat das große Anliegen, sich gegenüber beiden Eltern fair zu verhalten. Sie möchte innerhalb der Konfliktsituation zwischen den Eltern nichts Falsches machen. Sie möchte die Konflikte nicht anheizen durch irgendwie problematisches oder Verhalten, das die Eltern stören könnte, erst recht während den Übergaben. Lina hat das große Ziel, dass die Eltern untereinander gute Lösungen finden können. Und so wie das Beispiel gestaltet ist, sind die Eltern ja auch unterwegs. Sie arbeiten mit ihren Wahrnehmungen von der Situation, aber am Schluss auch an der elterlichen Kommunikation untereinander, an den Absprachen. Also hier wird einerseits für Lina geschaut, was braucht Lina in der Situation, wie kann sie sich mitteilen lernen, wie es ihr geht. Vielleicht hat sie eine neutrale Person, vielleicht eine Therapeutin, mit der sie sich austauschen kann über ihr Befinden. Und parallel arbeiten aber auch die Eltern an ihrer Fähigkeit, trotz und nach der Trennung wieder gute Eltern zu werden.
In dem Beispiel gibt es ja eine Abklärung. Wie funktioniert das? Wie läuft so eine Abklärung ab?
In einer Abklärung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gibt es ein Erstgespräch mit im Idealfall beiden Eltern und Lina, wo es vor allem um die Befindlichkeit von Lina geht, wo dort soll Lina zur Sprache kommen können, wenn sie nichts sagen kann, im Beisein beider Eltern auch okay, aber einfach als Möglichkeit. Es geht dann aber auch nicht nur um Probleme oder Schwieriges, sondern auch, was läuft denn toll, was sind die Hobbys von dir, Lina, und. Also es wird nicht nur auf den Problemen herumgeritten, sondern auch die Ressourcen sind ein sehr wichtiger Teil. Dann reden wir über die Entwicklung von Lina. Und meistens braucht es dann ein zweites Gespräch, wo wir dann mit beiden Eltern im Idealfall über die Familiengeschichte reden, um zu verstehen, wie ist denn die Gesamtsituation von Lina. Anschließend gibt es dann Einzelgespräche für Lina, zum Beispiel, das sind so 3 bis 5 Gespräche, je nachdem. In aller Regel bedeutet das das Ausfüllen von Fragebogen, was ein Hilfsmittel für uns ist. Wir arbeiten projektiv mit Zeichnungen, was so ein hypothesengenerierendes Hilfsmittel ist. Wir machen Leistungstests, um einfach auch einzuschätzen, wie die Situation in der Schule, wie sind diese vielleicht Symptome in der Schule erklärbar. Also so eine Abklärung der intellektuellen Leistungsfähigkeit gehört in der Regel auch mit dazu. Dann viele Gespräche, aber auch lockere Interaktion, auch neben den Gesprächen noch Spiele, die wir spielen. Das Ganze ist eigentlich sehr spielerisch auch. Und dann immer wieder an das Kind als Einladung, dass es sich mitteilen darf. Also die Psychologinnen und Ärzte stellen dann Fragen, was so zu Hause los ist, was in der Schule los ist, was in der Freizeit los ist. Und da kann Lina dann angeben, was es mag. Und je nachdem, wenn das reicht, um zu erklären, wie wir uns diese Symptomatik bei Lina erklären, gibt es dann ein Rückmeldegespräch wieder mit Lina und im Idealfall mit beiden Eltern, wo wir dann das erklären und eine Empfehlung abgeben. Psychotherapie, Einzel-, Gruppentherapie, Elternberatung, Eltern nur für sich bei der Erziehungsberatung oder integriert in die Einzeltherapie für Lina. Das ist dann sehr unterschiedlich. Ja, das ist eigentlich so der Idealfall. Die Praxis sieht dann eher so aus, dass man halt die Eltern getrennt voneinander, man hat sehr widersprüchliche Wahrnehmungen von der Vergangenheit, aber das ist halt auch ein Teil der Realität. Und das ist auch ein Teil der Realität von Lina. Und uns Fachleuten geht es dann vorübergehend auch so wie Lina, dass wir das auch irgendwie zusammenbringen müssen. Aber auch, das ist ja auch für uns wichtig als Fachpersonen, wir merken dann ja auch, also das macht mit uns diesen und diese und diese Gefühle kommen da hoch. Und das ist für uns auch diagnostisch dann sehr relevant, um dann eine gute Einschätzung dafür zu geben, wie es Lina geht. Und ja, das wäre dann die Abklärung, das ist so das, was passiert. Ja.
Es trennen sich ja unglaublich viele Familien, das haben wir ja vorhin schon gehört, aber es ist ja dann eben nicht immer so, dass es unbedingt eine Abklärung benötigt. Manche gehen ja sehr gut auch mit der Situation um. Und du hast auch im Vorgespräch schon erwähnt, dass es nicht wirklich diese typischen Warnsignale gibt. Aber jetzt auch im Fallbeispiel sind ja verschiedene Warnsignale gefallen und du hast vorhin auch schon Beispiele genannt. Wie unterscheiden sich denn diese Signale auch je nach Alter? Also ist es da auch wahrscheinlich teilweise nochmal schwieriger auch zu identifizieren, je nach der Phase vom Alter.
Mhm. Ja, das ist so. Also zum Beispiel ganz kleine Kinder, die präverbal sind, die machen halt deutlich anklammerndes Verhalten, so typischerweise. Dann so Spielgruppe, Kindergarten sind halt dann auch Entwicklungsschritte, die mal bewältigt worden sind, zum Beispiel trocken werden, dann kann es Regressionen geben, dass die Kinder wieder einnässen zum Beispiel oder Trennungsprobleme haben von den Eltern, dass zum Beispiel der Kindergartenbesuch gut geklappt hat und dann plötzlich nicht mehr. Primarschulalter wäre so das Typische eben, dass die Kinder an unterschiedlichen Orten unterschiedliche Botschaften abgeben, wie zum Beispiel bei Mama, ich möchte bei dir wohnen, bei Papa, ich möchte bei dir wohnen. Oder auch dann das Pleasing-Verhalten gegenüber den Eltern zeigen oder auch das, die Parentifizierung möchte ich eigentlich ansprechen, dass sie da schauen, dass es den Eltern gut geht und viel Verantwortung übernehmen und dann im Jugendalter auch sich deutlich abgrenzen von den Eltern, gar nicht mehr zu Hause sind, aggressiver werden im Umgang mit den Eltern, im Konflikt mit den Eltern. Das wären so die hauptsächlichsten Merkmale. Ja.
Oft kann es ja dann auch helfen, dass nicht die Kinder selbst professionelle Hilfe in Betracht ziehen müssen, sondern vielleicht auch die Eltern oder Bezugspersonen.
Mhm.
Wann sollten Eltern oder Bezugspersonen das dann in Betracht ziehen? Wie würdest du das einordnen?
Im Idealfall, bevor die Trennung vollzogen wird. Als Eltern ist es ja unsere Verantwortung, für die Kinder Änderungen so umzusetzen, dass die Kinder nicht zu viel Belastung mit sich ziehen. Und dann können zum Beispiel Eltern auch in eine Erziehungsberatungsstelle gehen, gemeinsam hingehen und sagen, wir wollen uns trennen. Wir haben es den Kindern aber noch nicht ganz deutlich gesagt oder dieser Entschluss ist noch nicht, jetzt ist es so. Die Kinder werden wahrscheinlich eh was spüren, aber wie kriegen wir das gut hin? Und sie sich dort schon beraten lassen. Das wäre so der Idealfall. Weil die Eltern dadurch vieles vorwegnehmen können, zum Beispiel die Kontinuität, dass auch trotz Trennung die Kinder weiter mit beiden Elternteilen Kontakt haben dürfen und sollen. Wie gehen die Eltern dann damit um, wenn es widersprüchliche Angaben gibt? Wo haben die einen Ort, um sich auszutauschen? Wie geht das mit den Geldern? Also das ganze Geldthema ist ein Riesenbaustein. Wenn das geregelt ist, dann ist der Rest, der emotionale Teil von der Trennung einfacher. Also wenn so die harten Fakten auch mal geregelt sind, dann können die Eltern auch einfacher zu beginnen, auch die Trennung persönlich emotional zu verarbeiten. Und ja, während der Trennung wäre halt sehr wichtig, dass die Eltern schauen, dass die Kinder nicht in eine Loyalitätsproblematik hineingezogen wird, dass die Kinder beide Eltern gern haben dürfen, dass die Eltern persönliche Emotionalitäten mit ihren besten Freundinnen oder in einer Beratung direkt bearbeiten und das nicht vor den Kindern ausleben, weil das auch eine große Belastungsproblematik dann auch für die Kinder darstellt, in der sie sich Sorgen machen um den Elternteil. Und ja, Prävention ist dafür die Eltern die geeignetste Variante für sich persönlich auch und für die Kinder, die diesen Entscheid ja nicht getroffen haben, damit das für diese Beteiligten emotional am besten verarbeitet werden kann.
Du hast jetzt einen Idealfall beschrieben, dass die Eltern bereits vor der Trennung die nötigen Absprachen einleiten, aber im schlimmen Fall, sage ich jetzt mal, ist ja so eine Trennung auch was sehr Emotionales und Eltern kommen dadurch auch an ihre emotionalen Grenzen. Es können Schuldgefühle, Wut, Verletzungen oder auch anhaltende Konflikte entstehen und das wiederum kann ja auch dazu führen, dass Erwachsene dann wie blockiert sind und das spüren ja dann die Kinder wiederum auch sehr schnell. Und deswegen stellt sich dann auch die Frage, was können Eltern denn konkret tun, um trotz Trennung dann wieder handlungsfähig zu werden, also wenn sie bereits in der Situation sind und auch ihren Kindern dann wieder Halt zu geben?
Also das hängt extrem davon ab, inwiefern die Eltern auch persönlich emotional diese Trennung verarbeitet haben. Wenn jetzt ein Elternteil persönlich dermaßen gekränkt ist durch die Trennung, vielleicht nicht durch die Trennung an und für sich, sondern durch irgendein Fehlverhalten der Ex-Partnerin, Ex-Partners, vielleicht ist diese Person fremdgegangen, vielleicht hat sie sie hintergangen mit irgendwas, keine Ahnung. Da ist das Leben sehr breit, aber man ist extrem persönlich verletzt von diesem anderen Elternteil. Dann mit diesem Elternteil Kindsbelange weiter zu diskutieren, der einem ja so sehr verletzt hat, das ist ein Riesenproblem. Und wir als Kinder- und Jugendpsychologen können und wollen auch nur eingeschränkt die persönliche Vergangenheit der Eltern verarbeiten. Das müssen die Eltern selbst machen. Wir als Kinderpsychologen sind einfach sehr unangenehm für solche Eltern, weil wir die immer wieder in das Gespräch mit dem anderen Elternteil hineinnehmen möchten. Und je nachdem ist es halt wirklich so, dass auch schlimme Ereignisse passiert sind, Traumata passiert sind und es geht wirklich nicht mit diesem anderen Elternteil in ein gemeinsames Zimmer zu sitzen, weil man dann wieder schlimme Ereignisse wiedererlebt oder man freest, man ist emotional gar nicht in der Lage, klar zu denken, dann ist natürlich auch ein gemeinsames Gespräch über die Kinder auch gar nicht möglich, weil dieser Elternteil ja gar nicht klar denken kann. Also solche Situationen und Extremfälle gibt es schon auch, aber in den allermeisten Fällen ist es extrem unangenehm für die Eltern, mit dem anderen Elternteil zusammenzusitzen, für beide extrem unangenehm, aber aus Liebe zum Kind sind sie dazu bereit und das ist eigentlich schon mal, damit können wir arbeiten als Kinder- und Jugendpsychologen. Hauptsache, sie kommen und sind bereit, sich hinzusetzen und dann schauen wir diese Herausforderungen zwischen den Eltern an, diese Absprachen, Kommunikation, Alltagsprobleme und versuchen Lösungen zu finden, dass die emotionale Belastung für die Kinder möglichst verringert wird.
Woran merken Eltern denn selbst, dass sie so emotional stark gebunden sind, dass sie im Alltag mit dem Kind eigentlich kaum noch klar handeln können?
Die Eltern berichten in der Regel, dass sie dann, wenn zum Beispiel wieder ein Brief von der Anwältin von der Gegenpartei kommt oder ein Direktorbrief vom ehemaligen Partner, Partnerin, dann reagieren die emotional über Stunden hinweg und sind wie in einem Arousal drin, angespannt, können nicht klar denken, müssen weinen, werden wütend, haben viele schwierige Gefühle und sind halt emotional sehr mit sich selbst beschäftigt. Das ist so das Hauptsächliche, was wir merken. Die Kinder bemerken das ja dann auch, versuchen sich dann anzupassen an diese Situation, möglichst nicht Probleme zu generieren, weil jetzt dieser Elternteil, ich muss jetzt irgendwie mich zusammenreißen und anständig verhalten und setzt sich dann sehr unter Druck und die Eltern sind halt auch nicht mehr so in der Lage, ihre Erziehungsfähigkeit, die sie ja vorher gehabt haben oder die auch vorher gut funktioniert hat, nicht mehr in dieser hohen Qualität wie vorher abzuliefern gegenüber dem Kind.
Was sind erste realistische Schritte, mit denen Eltern wieder mehr Stabilität und Orientierung gewinnen können für sich selbst und für ihr Kind?
Wichtig ist, dass für das Kind klar ist, wie geht es jetzt weiter nach der Trennung. Also Orientierung ist das Zentralste. Die Eltern müssen in der Lage sein, also sollten in der Lage sein, dem Kind mitzuteilen, wir trennen uns, das ist unser Entscheid, nicht deiner, also die Verantwortung ist ganz weg für das Kind. Es geht jetzt so weiter, dass du Montag bist du da, Dienstag und so weiter, konkret. Die Ferien machen wir so und so. Also das Bedürfnis nach Kontrolle ist sehr, sehr stark vorhanden, also das habe ich am Anfang ja erklärt und auch das Bedürfnis nach Sicherheit und Beziehung. Und dass die Eltern mitteilen, dass wir als Eltern sind zwar kein Paar mehr, aber wir bleiben deine Eltern. Also wenn irgendwas läuft in der Schule, dann kommen wir zusammen hin, wir gehen zusammen zu den Elternabenden. Wenn du bei Papa bist und am nächsten Tag ist Schulausflug, dann ist Papa dafür zuständig, dass du alles hast. Wenn du bei Mama bist, umgekehrt. Dass das Kind versteht, wie es jetzt konkret abläuft. Und das gibt dem Kind sehr viel Sicherheit und Halt. Und dann kann das Kind sich emotional mit der neuen Familiensituation auseinandersetzen.
Das hilft jetzt dem Kind sozusagen, wieder diese Orientierung, Stabilität zu bekommen. Aber wie schafft man das als Elternteil, dass man selbst wieder Stabilität und Orientierung im Alltag hat? Also ist das quasi im gleichen Zuge, dass wenn man das dem Kind ermöglicht, dass man selber ein bisschen davon zurückgewinnt? Oder gibt es noch wie einen Schritt davor, den man gehen muss, um dahin zu kommen?
Es kommt darauf an, ob man diese Trennung selbst gewünscht hat oder nicht. Das ist ein zentraler Punkt. Es ist ein Trauerprozess. Das ist immer ein Teil, besteht aus Verleugnung, nicht wahrhaben wollen, dann emotionales Flooding, Aggression oder irgendwann am Schluss dann Akzeptanz. Und für das Kind ist es am besten, wenn die Eltern die Gefühle im Griff haben. Und alles, was den Eltern hilft, solange das Kind dabei ist, die Gefühle im Griff zu haben, die müssen ja nicht alles verarbeitet haben. Die dürfen weinen, schreien, traurig sein, den Elternteil das Hinterletzte finden. Die sollen auch mit ihren besten Freundinnen oder in der Therapie oder Beratung, wo auch immer, das verarbeiten, aber gegenüber dem Kind nicht darstellen. Was hilft diesen Eltern? Ich denke, dass, also meine Erfahrung ist die, dass in der Beratung, wenn wir den Eltern sehr klar sie darauf hinweisen, dass es jetzt die Aufgabe ist, für sie als Eltern zu funktionieren, das hilft schon mal sehr. Man muss nicht zufrieden im Leben stehen, um als Eltern gut zu funktionieren. Es kann auch sehr viel, sehr schief laufen im Leben und man funktioniert als Eltern immer noch. Das gibt Entlastung und dass man zusammen mit den Eltern schaut, wo können sie die Trennung oder das Erlebte in der Paarbeziehung verarbeiten, um da auch mehr emotionale Distanz zu gewinnen. Oder wo können sie Gefühle, die hochkommen, auch verarbeiten? Wie können sie da damit umgehen, bis hin zu Skills im Sinn von 10 Minuten für sich nehmen und dann wieder weitermachen mit dem Kind? Ein anderes Beispiel wäre ein Telefonat mit einer sehr guten Freundin, die sagt, hey, ja, ich weiß, das verstehe ich alles. Sie kann das wie dort abladen, deponieren und sich von der Seele reden und dann wieder weitermachen im Erziehungsalltag mit den Kindern. Oder Sport ist auch ein guter Skill. Kampfsport, wenn Aggressionen da sind, kann auch ein guter Skill sein. Der Vorteil auch von einem getrennt Leben ist, dass man mehr Zeit für sich selber hat, wenn die Kinder beim anderen Elternteil sind. Man hat wieder auch Vorteil, die versuchen zu sehen. Und in der Zeit, wenn die Kinder nicht bei einem sind, auch qualitativ gute, schöne Erlebnisse generieren, dann hat man auch wieder was von der Trennung.
Wie du bereits auch schon gesagt hast, eine Trennung beendet eine Partnerschaft, aber sie beendet nicht die Verantwortung für die psychische Gesundheit eines Kindes und manchmal bedeutet Verantwortung auch, Hilfe anzunehmen. Jetzt zum Abschluss. Wenn du den Eltern, die uns gerade zuhören, die sich gerade in einer Trennung oder Scheidung befinden, noch eine letzte zentrale Botschaft mit auf den Weg geben könntest, welche wäre das?
Aus kinderpsychologischer Sicht ist wichtig zu betonen, die Trennung ist Entscheid der Eltern. Und das bedeutet Einschränkung der persönlichen Freiheit, Einschränkung der persönlichen Vorlieben. Das heißt, mit diesem ehemaligen Partner muss ich einen Weg finden. Niemand wechselt diesen ehemaligen Partner aus. Das ist der Vater, das ist die Mutter. Und ihr müsst einen Weg finden, für die Kinder miteinander als Eltern zu funktionieren.
Vielen Dank, Benedikt, für das Gespräch.
Ja, danke für die Einladung.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert diesen Podcast, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Wir freuen uns auch über eure Bewertungen und Feedback. Für mehr Informationen rund um Themen und Angebote schaut auf der Webseite der PBL vorbei oder folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Hier werden auch noch Fotos und Videos hochgeladen und weitere Hintergrundinfos mit euch geteilt. Die Links findet ihr in der Folgenbeschreibung. Danke und bis zum nächsten Mal.